1994, Pedro de Toledo. Einer der bekanntesten Fälle trug sich 1994 in Pedro de Toledo zu. Die kleine Gemeinde mit Bauern und Fischern liegt in der ärmsten Region des Bundesstaates São Paulo, dem Ribeira-Tal, ganz in der Nähe der Küste und von Gemeinden, in denen viele unidentifizierte Flugobjekte gesichtet wurden: Peruíbe, Itanaém und São Vicente. Das Opfer diesmal? José Marlone de Souza, 30 Jahre alt. Nach Recherchen von Villarrubia Mausso und anderen Journalisten aus Peru und Brasilien stammte der Afrikaner aus Mombasa und war zuvor aus einem Gefängnis im nordöstlichen Bundesstaat Ceará geflohen, verurteilt wegen Mordes an seinem Vater. Er hatte sich auf einer abgelegenen, schwer zugänglichen Finca vor der Polizei versteckt. Es ist, als ob eine übernatürliche Strafe auf sein Haupt gefallen sei, sagt der spanische Journalist. De Souza, der als Hausmeister auf dem Grundstück arbeitete, sei tagelang nicht aufgetaucht. Darum sah der Besitzer nach dem Rechten und informierte dann die Polizei. Diese rückte aus. Die fanden in einer Holzhütte auf dem Finkergrund seine völlig verbrannte Leiche. Sie wirkte mumifiziert. Man sah immer noch die Haut. Aber die Leiche war seltsam verformt und lag seltsamerweise mitten in einem großen Fleck aus weißem Ruß, schildert Mausso. Die Kleidung des Mannes sei unversehrt gewesen, genau wie im Fall von João Prestes Filho. Doch er selbst war nicht wiederzuerkennen. Seine Lippen waren verschwunden und so lagen die Zähne frei. De Souzas Leiche sah einfach schrecklich aus, resümiert Mausso. Und er hatte keinen Nasenknorpel mehr. In der Hütte gab es sonst keine verbrannten Stellen, abgesehen von der Leiche des Hausmeisters. Weder gab es Brandgeruch, nicht mal bei der Leiche selbst, noch gab es brennbare Substanzen in der Nähe. Und die Tür war von innen verriegelt. Ein kurioses Detail stellte die Kriminalpolizei vor ein Rätsel. Auf dem Hemd befand sich in Brusthöhe ein dreieckiger verbrannter Fleck, als ob dort eine Art Strahl eingedrungen wäre. Es gab noch weitere seltsame Details. In einer Wasserflasche, die Marlone gewöhnlich jeden Tag auffüllte, fanden die Polizisten nur noch eine faulige Flüssigkeit. Und draußen, ein paar Meter von der Hütte entfernt, stießen sie auf eine Henne und ihre Küken, die ebenfalls verbrannt waren. Die waren genauso verkohlt wie de Souzas Körper und von dem gleichen weißen Ruß umgeben, erklärt Mausso. Etwas weiter weg wurden in der Nähe eines Geheges drei tote Kälber gefunden. Zwei Hunde hatten Verbrennungen dritten Grades davongetragen. Laut dem Bericht sah ein Bein eines Hundes so aus, als ob es geschmolzen wäre, erklärt der Journalist. An dem anderen hätten die Ermittler eine tiefe Wunde festgestellt, durch die man die Knochen sehen konnte. Drei Tage später seien auch die Hunde gestorben. Wie konnte die Kleidung von de Souza unversehrt bleiben, obwohl sein Fleisch stark verbrannt war? Und weshalb hatte das Feuer nicht auch das Holzhäuschen in Brand gesetzt? Zunächst vermutete die Polizei einen Blitzschlag. Doch diese Hypothese wurde bald verworfen. Es war sehr unwahrscheinlich, dass gleichzeitig Dutzende Blitze am selben Ort eingeschlagen und dabei den Hausmeister, die Kälber, die Hunde und die Hühner getroffen hätten. Außerdem hatte sich der Hausmeister in einer Hütte befunden und für elektrische Entladung gab es dort keinen Hinweis. Auch de Souzas Haare waren nicht verbrannt. Sie waren vollständig ausgefallen und dicht an seinem Körper gefunden worden. War der arme Mann von einem Mikrowellenstrahl getroffen worden, der nur sein wasserhaltiges Körpergewebe zerstörte? Trotz intensiver Bemühungen gelang es den UFO-Forschern nicht, weitere Hintergründe zu ermitteln. Zwar stellten sie bald fest, dass die Gegend just in diesem Zeitraum von 1994 eine große UFO-Sichtungswelle erlebt hatte, doch im örtlichen Standesamt fand sich keine Sterbeurkunde von José Marlone de Souza. Man konnte keine Beweise dafür finden, dass er in Ceará eingesessen hatte. Nicht mal de Souza selbst konnten sie finden. Seine Leiche auf dem Friedhof von Pedro de Toledo war exhumiert und an die staatliche Universität von Campinas überführt worden, auch bekannt als Unicamp. Unicamp gilt als eine der Top-Universitäten von Lateinamerika. Es wäre sinnvoll, wenn der Leichnam dort untersucht worden wäre, denn die Universität ist bestens ausgestattet und verfügt über eine Abteilung für Atomenergie und ein modernes Zentrum für medizinische Studien. Doch die Universität bestätigte nie, dass sie den Leichnam gesehen hatte, und pathologische Befunde wurden nie veröffentlicht, genauso wenig wie Analyseergebnisse von dem fauligen Wasser, das die Polizei in der Flasche gefunden hatte. Lediglich ein Bericht der Zivilpolizei Sao Paulos bekräftigt, dass der Mann unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen war. Die Lichter des Todes. Fälle, bei denen Menschen durch unidentifizierte Flugobjekte zu Schaden kamen, sind eines der dunkelsten Kapitel in der Geschichte der UFO-Forschung. Wie Pablo Villarrubia Mausso in seinem Buch zeigt, reicht dieses Phänomen weit in die Geschichte zurück und beschränkt sich nicht auf den brasilianischen Urwald. Allein er hat 78 Fälle gesammelt, in denen Menschen durch UFO-Lichter zu Schaden kamen. Der älteste Bericht stammt von 1873, als ein Segelschiff im Süden Australiens eine Stunde lang von einer weißen Kugel begleitet wurde, was bei der Besatzung Krämpfe und Augenschmerzen ausgelöst hat. Aus demselben Jahrhundert, 1893, ist ein weiterer australischer Fall bekannt. Ein Bauer behauptete, ein scheibenförmiges Objekt sei auf seinem Bauernhof gelandet. Als er darauf zulief, sei ein humanoides Wesen aus dem Inneren gekommen und habe mit einem Objekt auf ihn gezeigt, woraufhin er das Bewusstsein verlor. Ein ähnlicher Fall wurde 1947 aus Udine, Italien, berichtet. Luigi Rapuzzi, ein Amateurgeologe, war an einem Morgen auf der Suche nach Fossilien. Er bemerkte ein linsenförmiges Objekt, das seitlich verkeilt und fast senkrecht in einer Felsspalte stand, etwa 6 Meter über dem Wildbach Chiarso. Das metallisch aussehende Objekt war etwa 10 Meter groß und hatte eine Kuppel mit einer Antenne. Einige Meter weiter bemerkte Rapuzzi 2 kleine grünhäutige Männer. Sie trugen dunkelblaue Overalls und Helme und hatten sehr große Augen. Rapuzzi näherte sich und blieb etwa 20 Meter vor den Kreaturen stehen. Er hob seine Hand, schwang einen Eispickel, zeigte auf das metallische Objekt und fragte die Wesen, wer sie seien und woher sie kämen. Eines der Wesen legte seine Hand an seinen Gürtel, aus dem daraufhin ein Blitz herausschoss und Rapuzzi traf, sodass er bewegungsunfähig wurde. Die Wesen kamen auf ihn zu und blieben etwa 2 Meter von dem gefallenen Mann entfernt stehen. Einer hob den Eispickel auf und ließ dabei eine Hand mit 8 Fingern sehen. Dann traten die beiden zur Seite und kletterten auf das UFO. Das löste sich daraufhin aus der Felsspalte, erhob sich in die Luft, schwebte ein paar Sekunden lang und flog dann davon. Sein Erlebnis inspirierte Rapuzzi Jahre später zu mehreren Science-Fiction-Romanen, die er unter Pseudonym veröffentlichte. 1952 wurde ein italienischer Fischer auf dem Fluss Serchio in der Toskana von einem scheibenförmigen Objekt überflogen. Ein Fenster öffnete sich und ein humanoides Wesen schoss einen grünen Blitz auf ihn, der ihn in einen Schockzustand versetzte. Die Liste solcher Fälle ließe sich lange fortführen. Die meisten davon dürften niemals gründlich untersucht und aufgeklärt worden sein. Doch zumindest aus Frankreich ist ein Fall bekannt, der zu umfangreichen polizeilichen Untersuchungen führte und der bis heute von der französischen UFO-Forschungsbehörde GEPAIN als nicht identifiziert eingeordnet wird.